Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft, der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Digitalisierung des Shopfloors. Wir schauen uns das Ganze an am Beispiel der Pharmaproduktion und reden unter anderem über digitale Boards, aber auch die digitale Plattform im Hintergrund. Wir reden über den Einsatz in Schichtübergaben, Performance-Gesprächen und in Shopfloor-Meetings. Schauen uns da die gesamte Kaskade dann an, auch des Shopfloor-Managements. Reden über Dokumentation von KPIs, Maßnahmen und auch Audit-Ergebnissen. Und vor allem über die Frage, wie kommt man dahin? Wie kommt man dahin zu so einer durchgängigen digitalen Plattform? Was sind die Lessons Learned auf dem Weg? Und wie kann man am Ende dann, wenn man das alles auch hat, KI einsetzen? Über all diese Themen rede ich heute mit Jörg Walter. Er ist Senior Manager Strategic Transformation bei AppWee. Er war davor viele Jahre Senior Manager Operational Excellence, hat eben in diesem Zuge auch das System mit seinem Team aufgebaut. Und AppWee ist ein globales Pharmaunternehmen mit einem großen Werk in Ludwigshafen. Und Jörg war davor unter anderem auch bei ThyssenKrupp System Engineering in der Rolle des Head of Manufacturing Operations. Und er ist jetzt hier zu Gast. Hallo Jörg, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, freut mich hier zu sein.
Zum Start möchte ich mit dir darüber reden, Digitalisierung, Shopfloor-Management, wie sieht das aus? Warum ist das überhaupt wichtig? Und vielleicht zuallererst, warum ist Shopfloor-Management überhaupt so wichtig und vielleicht auch gerade in der Pharmabranche?
Ja, für die OPEX-Zuhörer, Shopfloor-Management ist natürlich ein essentieller Bestandteil eines jeden Produktionssystems. Es geht darum, dass wir uns die Leistungen, die wir auf dem Shopfloor erbringen, visualisieren, dass wir sie uns ansehen, dass wir einen Status leicht erkennen können und dass wir eben auch die Mannschaft mit in dieses Performance-Management einbeziehen.
Also Performance-Management heißt dann, Abweichungen auch zu erkennen, darüber zu reden, was machen wir?
Genau, wir haben klassisch so eine 1-2-7-Regel. Man hat in der Regel ein Board in einer Linie, in einem Bereich und man soll eigentlich in einer Sekunde eine Abweichung erkennen, in 3 Sekunden soll man erkennen, worum es denn grundsätzlich geht und dann eigentlich in den nächsten 7 Sekunden den Kontext auch verstehen können.
Ja, super, eine coole Regel. Jetzt kenne ich das bei ganz vielen produzierenden Unternehmen, die haben klassisch so manuelle Shopfloor-Boards, machen das ganz klassisch auch hoffentlich vor Ort im Shopfloor. Wie siehst du das? Wo sind da die Grenzen von so einem manuellen Shopfloor-Management?
Ja, also muss ganz klar sagen, wenn man noch kein Shopfloor-Management hat, dann ist es auf jeden Fall gut, mit Papier zu starten. Einfach deswegen, weil man das sehr einfach aufsetzen kann. Man braucht keine technologischen Systeme, man braucht keinen Hintergrund, keine Datenverbindungen. Das heißt, es ist immer der Einstieg eigentlich. Papierboards haben einen größten Vorteil, der aber auch der größte Nachteil ist. Ich sage mal, sie lassen sich leicht pflegen, aber schwer dokumentieren. Das heißt, so ein Papierboard hat natürlich immer das Problem, dass es eine zeitliche Begrenztheit hat. Das heißt, einerseits muss die Information da eingetragen werden. Und dann hat man einen gewissen Zyklus, der vielleicht wöchentlich oder monatlich geht. Und dann ist diese Information im Prinzip verloren. Natürlich kann man diese Blätter in irgendeiner Form ablegen. Aber es ist relativ schwierig, die Information wiederzubekommen.
Dann hat man einen dicken Ordner und dann fängt man an, im Zweifel zu suchen. Geschweige denn, das irgendwie sinnvoll auszuwerten. Das heißt, genau. es ist irgendwie nachvollziehbar zu sagen, hey, wir machen das Ganze digital, oder? Ist das dann die Lösung in Anführungszeichen?
Ja, das war auf jeden Fall so unser Ansatz dann. Ist in der Praxis aber dann auch gar nicht so leicht, gerade weil also sich so ein Prozess halt gut zu digitalisieren, ist halt schwieriger, als ihn nur zu digitalisieren. Deswegen uns war es auch wichtig, dass wir nicht nur digitales Papier schaffen, sondern dass wir für die Produktion da auch einen echten Mehrwert schaffen. Mhm. Gerade diese Dokumentation an den Boards, die haben so ein paar Herausforderungen. Die Mitarbeiter erfassen ja irgendwelche Vorgänge auch in dem Betrieb, dann müssen die häufig auch in irgendwelche Systeme eintragen und dann gehen sie nochmal in ein Papierboard, wo sie sie dann nochmal eintragen. Und das wird halt oft als Doppelarbeit auch wahrgenommen und wäre im reinen Operational Excellence Gedanken natürlich auch Muder, also Verschwendung. Und genau das wollten wir eigentlich vermeiden und wollten eigentlich eine Lösung schaffen, bei der sich diese Shopfloor-Boards aus dem Prozess selber ergeben und quasi sich dann selber erstellen, aber gleichzeitig halt auch als interaktive Eingabequelle dienen.
Okay, das klingt schon mal sehr vielversprechend, das vertiefen wir gleich. Was ich ganz oft sehe, wenn ja aber Firmen sagen, wir machen jetzt digital Shopfloor-Management, dass sie quasi 1:1 die manuellen Boards nehmen und dann digital abbilden. Habt ihr das dann auch gemacht oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben die Struktur grundsätzlich schon übernommen. Wir haben natürlich auch die Chance genutzt, sie in dem Zuge ein bisschen zu verschlanken. Das heißt, zu schauen, was brauchen wir davon wirklich, was brauchen wir davon nicht. Und natürlich hat sich auch die Darstellung vieler Themen leicht verändert. Mhm. Wir hatten früher einen relativ groben Überblick von Kennzahlen, also das, was man halt direkt pflegen kann. Und das Problem war immer, naja, jetzt will ich in die Detailtiefe reingucken. Jetzt brauche ich eigentlich ein Blatt hinter dem Blatt, wo ich weitergehen kann. Und das ist mit Papier einfach schwer machbar. Und dann entsteht halt manchmal auch die Situation, dass man dann so hybride Meetings hat. Der eine steht mit dem Laptop da und sagt, nein, wir haben dazwischen einen neuen Stand etc. Ja, das waren alles so Lösungen, die wir uns anschauen mussten, wie wir das hinkriegen. Dann kommen wir im späteren Verlauf auch noch drauf, wie wir das genau aufgebaut haben. Aber heute hat man halt auch diese Möglichkeit, quasi in diese Datenebenen dann tiefer einzusteigen, je nachdem, was man gerade bedarf.
Das ist schon super. Beschreibt es doch einmal kurz, wo seid ihr da heute? Wir wollen mal so ein bisschen Lust machen zum Start. Wie habt ihr das jetzt digitalisiert? Wie sieht das jetzt heute bei euch aus?
Ja, heute ist tatsächlich so, dass die Papierboards verschwunden sind. Das heißt, wir haben auf dem Shopfloor nur noch digitale Touchboards hängen, so große 86 Zoll Boards. Also die müssen dann auch praktisch die entsprechende Größe aufweisen. Das Papier gibt es nicht mehr. Wir haben das System in alle Produktionsbereiche ausgerollt und auch in einen großen Teil der Supportbereiche. Wir sind aber immer noch dabei, das weiter im Unternehmen zu verbreiten, weil jetzt natürlich dann auch etliche Spezialanwendungen immer weiter dazukommen. Das hat auch damit zu tun, dass wir das natürlich nicht nur als Shopfloorboard nutzen und für das Performance-Gespräch dort, sondern natürlich auch viele andere Felder damit abdecken.
Okay. Super. Also das heißt, komplette Durchgängigkeit und auch mit dem, wie du es gerade beschrieben hast, dass ihr wirklich auch dann in die Tiefe reingehen könnt und nicht nur diese obere Schicht habt. Das klingt schon mal sehr vielversprechend.
Genau.
Was hat sich dadurch verändert bei euch? Vielleicht kannst du das auch schon mal im Vorfeld jetzt mal kurz beschreiben.
Naja, der Dialog mit Daten und so weiter hat sich ganz, ganz klassisch verändert. Und das war auch so ein bisschen die Phase, wo wir herkommen. Wir sind eigentlich an einem ganz anderen Aspekt gestartet. Wir sind eigentlich damit gestartet, dass die Teamleiter auf uns zukommen und gesagt haben, hier, die Schichtübergabe, wir machen die immer noch in Word und Excel. Das heißt, wir füllen also einmal am Tag oder einmal in der Woche füllen wir eine Schichtübergabe aus, da schreiben wir was rein. Und dann kamen halt Leute wie ich, die haben halt gefragt, wie oft ist dieses Problem aufgetreten in den letzten 3 Monaten. Und da muss man halt relativ viel Papier wälzen.
Oder Excel-Tabellen,
um herauszufinden, ja, wie oft man das dann irgendwo, oder Excel-Tabellen, wie oft man dann ausgeschrieben hat. Manchmal hat man einen Teil noch dokumentiert in einem anderen System, manchmal aber auch nicht. Also das war immer so ein bisschen eine Problematik. Dann war das Ganze natürlich in so einem offenen File auch sehr unstrukturiert, muss ich mal sagen. Also das hängt halt stark vom jeweiligen Menschen ab, ist auch ganz normal, dass man das dann in unterschiedlicher Detailtiefe erfasst oder was schreibt man wohin. Und das war einfach problematisch, um mit diesen Daten strukturiert umzugehen.
Okay, das heißt, jetzt habt ihr da die Struktur und auch die Transparenz dann auch über solche Daten, jetzt mit dem neuen System quasi.
Ja. Genau. Wir kommen ja aus einer Welt der Pharma, wo Data Integrity auch einen ganz hohen Stellenwert hat. Das heißt, Informationen sollten eigentlich nur einfach irgendwo vorhanden sein und die sollten auch überall gleich angezeigt werden. Und bislang gab es halt dann auch viele Kopien etc. Und wie gesagt, man hat am Schluss halt so ein Hybridsystem gehabt aus Papierwelt und aus digitaler Welt, die dann auch manchmal nicht immer so ganz wieder übereinander gestimmt hat.
Wenn wir jetzt darüber reden, was hat sich verändert, ist natürlich nett und schön zu sagen, wir haben jetzt diese Transparenz, wir haben die Daten überall einmal und so weiter und haben auch diese komischen hybriden Systeme abgeschafft. Aber was hat es denn am Ende gebracht? Also könnt ihr das auch sagen? Weil ich meine, das ist ja alles nur Mittel zum Zweck, wenn ich jetzt mal ein bisschen frech bin.
Ja, die Interaktion ist halt viel stärker. Die Leute, also aus meiner Brille wieder, beschäftigen sich halt sehr viel stärker mit Performance-Daten. Es ist halt viel offensichtlicher, wo wir zum Beispiel mit bestimmten Aspekten der Anlage Probleme haben, wo wir Themen hatten, wo wir sagen, da wollen wir qualitativ noch besser werden, da haben wir noch Lücken. Wir haben etliche Fälle, wo wir die Qualität, also im Prinzip sagen konnten, wir haben dadurch einen menschlichen Fehler verhindert. Einfach dadurch, dass wir auch Transparenz in den Informationen geschaffen haben. Es liegt also alles klarer vor. Die Informationen sind in relativ vielen Dimensionen filterbar, aggregierbar, zusammenstellbar. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass wir dann natürlich auch das Troubleshooting auf dem Shopfloor gesteigert haben. Ich habe halt jetzt plötzlich ein System, das ich natürlich auch mit anderen Systemen verbinden kann, in dem sehr, sehr viele Daten vorliegen. Und wenn ich ein Problem an der Anlage habe, dann kann ich das System halt auch auf Basis diverser Suchbegriffe halt durchsuchen und kriege mit Sicherheit Einträge, wie das schon mal korrigiert wurde. Und das hilft uns halt auch unheimlich auf dem Shopfloor weiter mit den Anlagen im täglichen Doing.
Und merkt man das am Ende dann so weit, dass man sagt, man hat jetzt vielleicht auch weniger Probleme und weniger Abweichungen?
Ja, man merkt das schon. Also wir sehen schon, dass die Zahlen da in den letzten Jahren, was gerade was Abweichungen angeht, stark nach unten gegangen sind. Es ist immer ein bisschen schwierig, das zu korrelieren mit einem System.
Ja gut,
das wir sind natürlich eng mit den Teamleitern im Austausch, mit denen wir das System auch aufgebaut haben. Die berichten schon, dass ihnen das System sehr viel bringt, dass es ihnen auch viel Zeit spart. Dass wir also ein bisschen weggehen von der Dokumentationsaufgabe, die Teamleiter ja eigentlich in ihrem Aufgabenportfolio haben, aber wo sie nicht ihren Hauptanteil verbringen sollen. Ihren Hauptanteil sollen sie eigentlich auf der Produktionsfläche verbringen und dieses System trägt da dazu bei, da ich es auch quasi immer in der Hosentasche habe, dass wir die Zeit auf der eigentlichen Produktionsfläche halt auch steigern können.
Spannend, ja. Mein Plan wäre es jetzt, bevor wir da irgendwie auch nochmal technisch mehr reingehen, was ich auch interessant finde, aber erstmal so zu schauen, wie seid ihr da hingekommen, ja, den Weg hin zu dieser Digitalisierung. Und was da für mich immer am Anfang steht, meistens gibt es ja irgendwie so einen Auslöser. Gab es bei euch einen Punkt, einen Grund, weshalb ihr gesagt habt, hey, wir müssen uns mit der Digitalisierung unseres Shopfloor-Managements beschäftigen?
Ja, es gab tatsächlich einen Produktionsleiter, der damals auf mich zugekommen ist, der heute den Bereich Automation bei uns leitet, der ähnlich wie ich da auch digital affin unterwegs war. Und der hat so ein bisschen die Saat dafür gelegt. Also der war eigentlich einer auch der gesagt hat, hier, ich kann mir doch nicht hier 10 Excel-Files angucken, wenn ich 2 Wochen im Urlaub war. Wir müssen doch heute mal auf einen moderneren Prozess gehen. Das war tatsächlich so ein bisschen der Auslöser.
Und gerade mit dem Fokus schon auf die Schichtübergang, was du beschrieben hast, mit dem Bereich, der dann angefangen habt.
Das war schon am Anfang schon von seiner Seite aus Fokus auf Schichtübergabe. Wir haben aber relativ schnell da drin das Potenzial erkannt, weil wir da auch ein Supervisor Improvement Programm hatten, dass wir generell den Teamleitern eigentlich ein System anbieten wollen, das so ein bisschen die Kommandozentrale des Shopfloors darstellt. Wir haben bedingt durch viele digitale Initiativen, wie wahrscheinlich in vielen, vielen anderen Unternehmen auch, eine Vielzahl von Systemen, die täglich gepflegt werden müssen, zwischen denen dann die Teamleiter auch springen müssen. Und wir wollten eine Lösung finden, mit der wir das vereinen können. Also so eine Art digitales Cockpit, wo man die technische Arbeit mit koordinieren kann, wo man seine Schicht dokumentieren kann, wo man seine Probleme aggregiert bekommt, wo man selber auch eintragen kann. Und vor allen Dingen auch ein System, wo wir maschinelle Präzision mit menschlicher Erfahrung vernetzen können.
Das ist eine schöne Formulierung, die maschinelle Präzision mit der menschlichen Erfahrung zu verbinden. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen bei dem Thema Schichtübergaben erstmal bleiben, ja. Du hast gesagt, die waren bei euch in Excel und Word. Das ist ja schon eine Art von digital, ja, aber halt eben schlecht durchsuchbar. Und ein Punkt ist ja dann auch immer das Thema Maßnahmen, was schon auch mit so Schichtübergaben zusammenhängt. Habt ihr euch das Thema dann auch angeschaut, wie Maßnahmen protokolliert und auch am Ende digitalisiert werden?
Genau, das war für uns dann halt auch wichtig. Also wir erfassen einerseits den Schichtreporter drin, aber wir haben jetzt ein System, in dem wir Daten auch in solchen Netzen miteinander verknüpfen können. Das heißt, wir haben eine Meldung im System und können an diese zum Beispiel dann noch eine Aufgabe hängen oder eine Weisung an den entsprechenden Mitarbeiter. Und die können dann auch wieder an Teams oder an Einzelpersonen adressiert werden, sodass wir am Schluss so eine Art Netzwerk, sage ich mal, haben von Informationen, die wir zueinander kombinieren können.
Okay, also das heißt, das sind ja nicht nur eine Schichtübergabe, wichtig, sondern ist dann allgemein auch für ein Team oder Mitarbeiter dann irgendwo zentral ersichtlich, welche Maßnahmen habe ich dann entsprechend?
Genau. Zum Beispiel, wenn wir mal ein Beispiel machen sollen, wir haben so einen 5S-Rundgang, den haben wir natürlich dann auch irgendwann digitalisiert in dieses System gebracht. Das heißt, der Mitarbeiter hat eine Checkliste auf seinem Handy und kann damit diesen Rundgang durchführen, seine Bewertungen machen. Und dieser Rundgang taucht dann natürlich dann im System auf. Und an diesen Rundgang können wir dann auch direkt entsprechende Aufgabenpakete hängen mit ihren Due Dates, also ihren Finalisierungsdaten etc. Wir können eine Frage stellen etc. und haben am Schluss halt einen richtigen Überblick. Also wir haben halt diesen Rundgang mit diesen 12 Maßnahmen, davon sind 6 erledigt, 4 überfällig und so weiter und so fort, sodass wir da sehr viel Transparenz schaffen. Und natürlich auch noch andere Vorteile des Systems dann mitnehmen.
Du hast es gerade beschrieben, dass man das auf dem Smartphone machen kann. Jetzt davor haben wir nur über diese Boards selber geredet. Das heißt, ich kann auf diese Daten dann von verschiedenen Systemen zugreifen und auch von verschiedenen Systemen aus dokumentieren. Was sind da so die gängigen Wege, wie ihr das macht?
Ja, wir erlauben eigentlich alles, was ein Browser hat.
Okay, das ist schon mal gut, ja.
Also es macht ab einem Handy macht das Sinn. Auf einer Smartwatch würde ich es nicht empfehlen. Es läuft technisch, aber es ist sehr klein. Also wir nutzen Handys, wir nutzen Tablets verschiedener Art und wir nutzen natürlich auch dann klassische PCs und wie gesagt dann diese Touchboards. Okay. Was jeweils genutzt wird, stellen wir größtenteils auch frei. Das System passt sich automatisch an. Wir nutzen als Basissystem, ich glaube, das muss man irgendwann erwähnen, die Software Shift Connector von Eschbach, da haben wir uns schließlich dafür entschieden. Wir haben uns also da viele, viele, viele Lösungen angeguckt, damals im Zusammenhang. Und das bildet für uns die Grundlage. Ist technologisch natürlich aber nicht alles, was wir in dem System abbilden, sondern wir haben natürlich auch noch viele, viele eigene Integrationen damit in das System aufgenommen.
Okay. Und vom Vorgehen war es so, ihr habt dann mit den Schichtübergaben angefangen, das Thema Maßnahmen dazu gebracht. Und dann musstet ihr irgendwann ja auch die kompletten Boards umstellen, oder? Also so stelle ich mir das zumindest vor. Das ist ja dann schon noch ein großer Schritt. Habt ihr das genau. im Pilotbereich gemacht oder wie seid ihr da vorgegangen, um da auch die, ja, die Belegschaft nicht zu überfordern?
Nee, wir haben das tatsächlich, also das liegt auch an Rahmenbedingungen in der Pharma. Wenn man ein Kabel durch eine Wand legen will, dann braucht man einen produktionsfreien Zeitraum etc. Es ist nicht so einfach. Wir haben das tatsächlich mit einem harten Cut gemacht.
Okay.
Das heißt, wir hatten das Board tatsächlich vorher technologisch entwickelt und konnten das natürlich auch im Büro mal uns anschauen, sind dann aber im Prinzip, wir haben jedes Jahr einen Shutdown von 2 Wochen, da haben wir dann zugemacht. In der Zeit musste alles akkurat laufen, da wurden dann die Kabel gelegt, die Leitungen verlegt, die Boards aufgehängt, dann wurden die ganzen Accounts in Betrieb genommen. Also das war auch so eine große Herausforderung, dieses rechte Management für so ein öffentlich zugängliches Touchboard auf dem Shopfloor dann hinzubekommen. Und das Ganze in Betrieb genommen und es musste quasi ab Tag 1 wieder laufen.
Das ist krass.
Was mich dann noch sehr an die meine Tätigkeit früher in der Automobilindustrie erinnert hat, wo wir halt irgendwo eine Pkw-Linie innerhalb von 2 Wochen umgebaut haben und an dem Tag musste das Auto wieder laufen. Da gab es nur Augen zu und durch, aber es hat geklappt.
Und habt ihr das dann gleich in der vollen Schönheit, vollen Komplexität gemacht? Oder habt ihr dann gesagt, okay, jetzt sind die Boards einmal da und die wesentlichen Sachen sind da drauf und jetzt erweitern wir das Schritt für Schritt?
Ja, wir haben versucht, den Ist-Status schon abzubilden, damit es da keine Unterbrechung kommt. Wir sind dann aber später nochmal ein bisschen tiefer gegangen. Also wir hatten am Anfang zum Beispiel eine Übersicht der Störungen, die wurden automatisch gelistet auf dem Board. Aber später haben wir dann noch Unterseitenmenüs ergänzt, die quasi dann noch automatisierte Pareto-Charts liefern, damit also auch die Mitarbeiter da nochmal eine genaue Übersicht kriegen, was sind denn wirklich die Kernpunkte an meiner Anlage, die problematisch sind, sowohl von den Hauptthemen als auch von so, wir nennen das Minor-Stops, also von so kleinen Störungen, die das System dann automatisch aggregiert.
Ja, schön. Also das heißt, ihr habt quasi erstmal wirklich die Papierboards digital abgebildet, wenn man so will, und dann diese Vorteile, von denen du zum Start schon geredet hast, dass man eben nochmal beliebig tief dann auch reingehen kann, Aggregation bekommt und so weiter. Das war dann quasi dann im weiteren Vorgehen.
Ja. Genau. Wir hatten auch verschiedene Abstimmungsrunden, auch damals noch mit den Teamleitern dann genutzt, die mit uns das System entwickelt haben, um das passgenau dann nochmal für die zu machen.
Okay, sehr gut. Kannst du vielleicht ein bisschen praktisch beschreiben, wie dann so ein Shopfloor-Meeting, so ein Performance-Gespräch, wie ihr das ja nennt, dann auf dem Shopfloor abläuft? Also ist es relativ klassisch oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist ein relativ klassischer Ansatz von der Tierstruktur, die wir im Unternehmen abgebildet haben. Wir nennen das dann das Tier-1-Meeting, das findet dann quasi in dem, beziehungsweise Tier-2-Meeting, die finden dann in den Bereichen statt, an den Boards. Wir sprechen über Sicherheit, wir sprechen über Qualität, wir sprechen über Planerfüllung, was bei uns dann auch viele, sag ich mal, Performance-Kategorien umfasst und wir sprechen über das Thema Kosten. Also eine relativ klassische Aufteilung für so ein Shopfloor-System. Und was uns auch immer ganz wichtig ist, dass das Thema Wertschätzung auch immer noch zur Sprache kommt. Also auch solche Elemente haben wir in das Board integriert, dass das auch, wenn Kollegen gut unterstützt haben oder auch andere Bereiche anderen ausgeholfen haben, dass das auch Teil des Gesprächs dann ist.
Okay, schön. Und ihr legt dann quasi los auf der Teamleiterebene, wenn ich das richtig verstanden habe, oder wie sind diese Tier-Level quasi strukturiert?
Genau, im System gehen wir eigentlich bis auf Linienlevel runter. Die Besprechungen, die dann an den Boards erfolgen, die sind im Regelfall die Teamleiter mit ihren Produktionsmitarbeitern. Da geht's im Prinzip los. Dann das nächste Level wäre dann quasi Teamleiter zu Teamleiter, also was die klassische Schichtübergabe angeht. Das hat hoffentlich noch mal ein paar speziellere Aspekte. Und dann haben wir im 24-Stunden-Rhythmus auch die Übergabe der Teamleiter an die Production Manager, die sich dann auch nochmal informieren darüber lassen, wie der Status ist. Das passiert auch nach wie vor immer noch an Boards. Auch wenn sie digital sind, ist es wichtig, dass jeder auch auf dem Shopfloor ist. Auch wenn dieses Board theoretisch jetzt von jedem Punkt der Welt einsehbar ist, ist es uns halt sehr wichtig, dass der persönliche Kontakt erhalten bleibt.
Ja, digital heißt nicht, dass man es dann virtuell macht. Ja? Das ist immer witzig, ja. Ja, manche denken das ja dann auch. Ja. Dann schaltet sich jeder über Teams ein oder so, aber das halte ich offiziell
nicht. Digital heißt auch nicht, dass wir am Schluss da einen Screen haben, der einfach nur Daten anzeigt. Das wäre mein persönlicher Albtraum tatsächlich gewesen, sondern deswegen brauchen wir auch interaktive Touchboards, damit man mit diesen Daten auch interagieren kann, damit man da auch theoretisch Daten eingeben kann. Und freitags gehen wir immer noch mal mit dem ganzen Leitungsteam rund. Das ist also ein ganz fester Rhythmus, den wir da haben, und das nehmen wir auch sehr ernst, dass wir uns da und dann zwar von der Teamleiterebene, die dann gerade verfügbar ist, im Prinzip auch nochmal die letzte Woche erklären lassen, was passiert ist, und da werden dann noch eventuell dann nochmal zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen beschlossen.
Und Site Leadership heißt dann bis Geschäftsführung oder wer ist dann alles mit dabei? Werkleitung im Prinzip.
Bis Werkleitung im Prinzip und das dazugehörige Leitungsteam.
Okay. Aber das ist dann noch einmal die Woche. Das finde ich spannend.
Das ist dann einmal die Woche, da nehmen wir uns auch fast einen halben Tag für Zeit. Insofern, okay. Und das fasst dann aber die ganze Woche zusammen. Die Informationskanäle zwischendurch laufen natürlich trotzdem. Wir haben das System von der Struktur so aufgebaut, dass quasi es gibt, in einzelnen Bereichen gibt es Linienboards, das hängt ein bisschen von unserer Produktionsstruktur ab. Dann gibt es aber auf jeden Fall ein Bereichsboard, in dem dann diese Linienboards aggregiert werden. Und dann gibt es auch nochmal ein Bereichsboard, in dem die Subbereiche aggregiert werden. Und dann gibt es auch nochmal ein Werksboard. Das heißt, ich habe also auch eine Übersicht, in der der gesamte Status des kompletten Werkes dargestellt wird.
Aber jetzt als Werkleiter würde ich ja doch schon auch erwarten, dass ich täglich den Status dann auch bekomme. Oder gibt es das nicht?
Ja, der ist ja 24/7 verfügbar. Also dadurch, dass das ja ein,
der Status,
ja. Dass das ein Realtime-System ist, wir haben dort drin den Status der Linien, der teilweise gepflegt wird, teilweise auch automatisiert schon reinkommt. Wir haben alle Störungen, wir haben alle Qualitätsvorfälle, wir haben alle Kostenvorfälle, und das ist im Prinzip, das ist in Realtime verfügbar. Also direkt unten der Teamleiter was in seinem Bereich an, dann kann er auch entscheiden, auf welches Level er diese Informationen schon weitersendet.
Okay, also wirklich auf Maßnahmenebene nachher oder Abweichungsebene?
Ja, also es liegt in der Entscheidungshoheit des Teamleiters, wohin er sein Problem quasi eskalieren soll. Also das ist das Thema dann Eskalationsstruktur. Das System dient auch dazu, dass wir Informationen kaskadieren. Das heißt, wir haben verschiedene Stufen da eingebaut, die den Tierstufen im Prinzip folgen, die ich gerade erläutert habe. Und man kann dann auch sagen, bis wohin wird eine Information zum Beispiel dann weitergegeben. Das heißt, habe ich zum Beispiel ein kleines Problem mit einer Verzögerung an der Anlage, aber das kriege ich jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde hin und es wird keine Auswirkung auf einen Wochenplan oder Ähnliches haben, dann kann ich auch das zum Beispiel vom Eskalationslevel auf den Bereich Teamleiter oder Production Manager lassen. Ich muss es zum Beispiel nicht an den Werksleiter eskalieren. Habe ich ein Thema, wo irgendwas Schlimmeres passiert ist, dann kann ich es natürlich auch direkt da eskalieren, dann wird es da auch direkt mit angezeigt.
Okay, aber das heißt, es gibt kein tägliches Meeting quasi mit der Werksleitung, das habe ich richtig verstanden?
Es gibt einen Daily Huddle, in dem im Prinzip auch Performance-Kennzahlen besprochen werden, aber das ist dann nicht okay, auf dem Shopfloor in dem Sinne.
Das ist dann digital, okay.
Genau, aber alle wichtigen, relevanten Informationen fließen täglich. Also wir haben also am Morgen auch eine ganze Eskalationskaskade von der ersten Frühbesprechung über das 24-Stunden-Review in ein sogenanntes Value-Stream-Meeting, und von daraus gehen dann auch wieder, werden entsprechende Leute auch wieder entsandt in das jeweilige Management-Meeting an dem Tag. Also so, dass wir da morgens innerhalb von zwei Stunden...
Ja, einmal die ganze Hierarchie quasi.
Morgens innerhalb von zwei Stunden können wir die komplette Hierarchie durcharbeiten und auch die Themen im Zweifelsfall bis auf Werksleiterebene bringen.
Ja, perfekt. Ja, genau. Das ist nämlich das, um was es mir ging, weil jetzt nochmal in Bezug auch zum Thema Eskalation. Ich meine, das eine ist ja quasi, wenn jemand als Teamleiter schon direkt einstellen kann, dass es für den Werkleiter relevant ist. Aber klassisch kenne ich es natürlich schon so, dass es dann eigentlich durch die Hierarchieebene nach oben eskaliert wird. Ne?
Ja, also das findet in der Praxis auch lösen, so statt. Wir geben trotzdem die Freiheit, weil wir einfach auch dieses Vertrauen auf dem Schaufler haben wollen. Hier kann jeder. Ja. Und wenn jetzt jemand der Meinung ist, hier, das ist so schwerwiegend, das ist wirklich, das muss direkt kommuniziert werden, und ich will es jetzt direkt weitergeben oder highlighten, auch in anderen Bereichen, was ja bei bestimmten Ereignissen auch der Fall sein kann, dann kann auch direkt alle Kollegen im Bereich informieren oder auch in anderen Bereichen oder auch Leute in der Qualität. Also das geben wir den Leuten tatsächlich frei. Wir limitieren das nicht, dass wir im Prinzip einen Freigabeprozess danach zwischenschalten.
Ja, aber das finde ich gut. Ich meine, und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja der Teamleiter auch so ein bisschen der Hauptnutzer am Ende, ne? Also dem dann auch einen gewissen Benefit durch so ein System zu geben, finde ich auch nett.
Ja. Ja, der hat halt täglich sehr viel mit den Systemen da zu tun,
ja. Ja, spannend. Dann, was ich auch interessant finde, du hast jetzt ein bisschen beschrieben, ja, es war auch wichtig, um Vertrauen zu schaffen. Das ist ja auch ein großer Change, den ihr da gemacht habt. Ne? Jetzt, was vorher vielleicht ein bisschen intransparenter war, alles auf Papier, ist jetzt digital, ist jetzt deutlich transparenter. Alle Aufgaben, alle Maßnahmen kann man auf einen Blick sehen. Also das ist ja, also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist für den einen oder anderen zu sagen, okay, jetzt ist es eben komplett digital. Wie war das bei euch?
Das war ein Weg dahin. Und das hat, glaube ich, jeder so auch so ein bisschen Training dazu gebraucht. Da mussten die Offenheit im Prinzip in beide Richtungen dann erzeugen auch. Aber dazu waren wir quasi auch dann als Operational Excellence Abteilung da, dieses Wissen zu schaffen. Wir sind tatsächlich mit Einführung solcher Systeme in diesen Shopfloorboards bunter geworden. Ja, das heißt, wir sehen deutlich mehr Störungen etc., die dann halt auch oben im Shopfloorboard, wir haben da so Buchstaben, die dann täglich eingefärbt werden, die dann da in gelben oder in roten Status mal erzeugen. Das war am Anfang natürlich auch für das Leadership-Team so ein bisschen augenöffnend, aber im Prinzip, wir sind nicht schlechter geworden, wir sind nur transparenter geworden.
Oder das wäre wichtig in der Kommunikation dann.
Ne? Das wäre sehr wichtig in Richtung Leadership-Team und umgekehrt war es auch sehr wichtig, dass das Leadership-Team natürlich dann auch den ganzen Teamleitern vermittelt hat, es ist in Anführungszeichen nicht schlimm, wenn wir mal rot sind oder wenn wir mal gelb sind. Wir wollen sehen, dass wir ehrlich unsere Performance zeigen, dass wir an den Themen arbeiten. Ja, es ist eigentlich dann schlimm, wenn man rot ist und dann nichts tut.
Ja, genau. Und dann ist es fatal.
Das ist fatal. Ja, aber es ist noch viel fataler, wenn man grün ist, aber eigentlich rot ist. Also diese klassische Wassermelone, genau das wollen wir nicht haben. Wir wollen klare, transparente Kennzahlen haben. Und wir wollen vor allen Dingen auch sehen, dass die Leute mit diesen Daten interagieren, dass sie an ihnen arbeiten, dass sich Leute nach der Schicht an dem Board treffen und sagen, okay, so und so ist es gelaufen. Wir schauen mal auf die Zahlen drauf. Ah ja, hier und da müssen wir etwas tun. Und da initiieren wir jetzt etwas. Das ist genau das Mindset, was wir haben wollen.
Super. Ja, klingt richtig gut. Was ich auch spannend finde, habt ihr euch auch so ein paar Gimmicks überlegt, zu sagen, hey, wie schaffen wir das auch, diese Akzeptanz von diesem Board so ein bisschen zu steigern?
Gimmicks meinst du jetzt im Sinne von, was wir mit den Boards noch so machen oder was wir...
Ja, also ich kenne das so, dass man dann halt sagt, okay, da ist noch der Witz der Woche oder sowas.
Ja, wir haben so ein paar Sachen gemacht. Also durch die Boards ist natürlich, also die Boards sind auch natürlich nicht nur für das System da, sondern können natürlich auch für viele andere Zwecke genutzt werden. Das macht es natürlich grundsätzlich für den Shopfloor schon mal leichter, auch mehr mit Medien zu arbeiten. Wir haben heute auch EIS-Momente, die sind dann kleine Spiele. Also man hat so Wimmelbilder und Suchbilder, da muss man dann Sachen anklicken. Das involviert die Leute natürlich mehr. Wir haben den Kantinenplan da drauf gebracht, einfach damit die Leute auch mal kurz gucken können, was es zu essen gibt. Und wir teilen natürlich darauf auch Informationen, die wir klassisch auch auf einem schwarzen Brett sehen würden. Also das können wir alles mit dem System abbilden. Insofern versuchen wir schon so ein bisschen der zentrale Kanal zu sein auf dem Shopfloor, sowohl für das Eintragen von Informationen als auch für das Visualisieren von Informationen. Und halt auch, um da näher reinzugucken. Wetterbericht kam da mal drauf, da kann man ein bisschen gucken, wie sich denn draußen Temperatur und Feuchte entwickeln.
Kann man sich da drauf einstellen?
Ja, tatsächlich hat das auch direkt einen Use Case gegeben, weil wir konnten dann jetzt auch mal ein bisschen korrelieren, wie sind denn die Innentemperaturbedingungen quasi zu den Außentemperaturbedingungen und sehen wir da irgendwelche Zusammenhänge. Also das wird dann auch relativ schnell zu einem effektiven Business Use Case, wo man sagen kann, okay, ja, in dem System sehe ich, in 2 Tagen geht die Feuchte mutmaßlich nach oben, dann muss eventuell hier am Klimasystem was reguliert werden. Das ist schon spannend, okay, was da alles passiert. Die Leute kommen auch immer noch.
Also nicht nur Gimmick.
Ja. Nicht nur Gimmick, die Leute kommen auch, dadurch, dass wir die ja anfüttern, auch dann immer wieder mit neuen Vorschlägen. Aber
schön, ja, aber das zeigt ja die Akzeptanz dann auch von so einem System, ja, ne? Oder unterstützt sie dann auch im ersten Moment.
Ich meine, am Ende, wir arbeiten mit Menschen zusammen. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Adaptionsgrade von so einem digitalen System. Wir mussten die Leute auch schon ein bisschen sagen, hier, geh mal dahin, touch da mal dran, nimm mal deine Hand, drück da mal was. Wir mussten denen also eigentlich zeigen, ihr könnt nichts kaputt machen. Weil am Anfang sich keiner getraut hatte, irgendwas zu drücken. Weil das vielleicht auch, sag ich mal, aus der Historie heraus, durfte niemand da so an bestimmte Systeme ran und plötzlich hängt da was, da kann man im Prinzip mit arbeiten.
Ja, aber das stelle ich mir schon spannend vor. Also, weil über was ich gerne mit dir noch reden würde, ist jetzt noch mehr so auf diese Ebene der Daten und Informationsnutzung zu gehen. Und ich meine, das ist ja beim Pharmaunternehmen schon auch ein Thema, ne? Also, wie wird mit den Daten umgegangen, wie werden die gespeichert? Was auch das ganze Thema Rückverfolgbarkeit und so anbelangt. Von dem her ist ja diese vielleicht Skepsis oder Vorsicht ja gerechtfertigt.
Ja, es ist halt eine neue interaktive Welt, ich sag mal. War halt jeder, ja. Am Anfang gab es auch ganz witzige Stories. Da sind auch Leute mal, die haben sich dann den Schichtrapport aus dem digitalen System ausgedruckt und haben ihn vor dem digitalen Board dann besprochen. Da lacht ja, man dann gut, ganz
das
kurz.
Das macht man vielleicht
dann. Dann erklärt man es nochmal.
Ein, zweimal.
Aber dann schleift sich das ein. Aber es ist halt wirklich so Anfangsanpassungen, die man bei so Systemen einfach mitnehmen muss. Da muss man mit leben. Es gab auch tatsächlich viele Bedenken. Ja. Die Leute gucken da jetzt YouTube-Videos drauf oder machen sonst was damit. Aber es ist alles nicht eingetreten. Ja. Also die Leute gehen sehr verantwortungsvoll am Ende damit um.
Aber wie sieht das ganz praktisch aus? Gibt es dann auch eine Änderungshistorie oder so? Weil wenn ich jetzt da irgendwelche Sachen einstelle oder lösche oder so, das wäre ja schon auch nicht ohne.
Ja, wir haben tatsächlich ein System gewählt, das validierbar ist, was im Umkehrschluss bedeutet, jede Information, die jemals in dieses System eingetragen wird, kann nicht gelöscht werden und wir haben einen vollständigen Audit-Trail dieser Informationen.
Okay, also dann könnt ihr es wirklich auch für Audit-Ergebnisse und solche Sachen
nutzen. Das wissen auch alle. Wir nutzen es heute tatsächlich. Ja. Wir haben uns bislang dagegen entschieden, es zu validieren, weil wir es als Performance-Instrument nutzen und nicht zum Treffen von Qualitätsentscheidungen. Das ist der wichtige Faktor. Aber wir arbeiten daran. Das System ist technisch dafür ausgestattet und ich glaube, da muss die Reise auch irgendwann hingehen. Aber solche Systeme werfen natürlich auch Fragen auf, die wir dann noch zu klären haben. Ja, Informationen sind am Ende halt auch also sehr transparent verfügbar. Und da muss man jeden dran gewöhnen. Aber heute ist das für uns ein Performance-Management-System. Das heißt, eine qualitativ relevante Information muss natürlich immer nochmal im offiziell lizenzierten System für diesen Bereich gespeichert werden. Da haben wir auch relativ klare Vorgaben dafür.
Ja, dann werden die Daten halt entsprechend dort dann auch abgelegt oder primär dort abgelegt entsprechend.
Genau, die werden primär dort abgelegt. Und natürlich werden sie dann auch in dem Board irgendwo erwähnt.
Ja. Ja, vielleicht kannst du das auch mal ein bisschen beschreiben, weil wenn wir jetzt über Daten reden, ist es ja auch genau ein spannender Punkt, dass die Daten ja oft gar nicht direkt aus dem Board kommen, sondern ja aus Drittsystemen. Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie ihr das macht? Also was für Daten habt ihr da alle angebunden an dieses Board oder an die Plattform eigentlich im Hintergrund?
Das sind unterschiedlichste Quellen. Es gibt natürlich Daten, die aus dem System selber kommen. Also die wir in Shift Connector selber eintragen, also wo Leute ihre, da haben wir etliche Formulare gebaut, Rundgangsthemen, also verschiedenste Eintragungsformulare. Also
im Prinzip die Sachen, die direkt dokumentiert werden.
Die direkt im System dokumentiert werden.
Also das wären dann gerade so Maßnahmen, Audits,
Maßnahmen, Audits, Sicherheitsereignisse, Störungen. Da hat natürlich jedes Land dann so ein bisschen seine eigene Formulargestaltung. Das können wir im Hintergrund ganz einfach administrieren. Das war uns auch super wichtig, dass das System durch uns komplett anpassbar ist, dass wir da keine Anführungszeichen fertige Lösung kaufen, sondern mehr eine Plattform.
Ja, Schichtübergaben haben wir vorhin auch besprochen, das wäre dann auch die gleiche Kategorie.
Schichtübergaben, Maßnahmen, Weisungen, wir haben verschiedene Informationskanäle. Wir haben inzwischen auch externe Datenquellen angebunden, das heißt, wir haben nochmal OIE-Erfassungssysteme, die werden mittels OPC-UA-Router im Prinzip da in das System gespielt. Wir nehmen Daten aus ERS-Systemen raus, wir nehmen Daten aus dem Facility-Management-System raus. Also alles das, was so Richtung Hausmeister-Tickets etc. geht, eine Glühbirne kaputt ist, etc. Auch die Daten tauschen wir wieder mit einem anderen System aus, weil wir da das bestehende System nicht ersetzen konnten, weil damit ein externer Dienstleister arbeitet. Also haben wir uns halt, wir haben immer die Strategie, entweder wir lösen ein System ab oder wir binden es ein.
Ja. Ja. Aber das heißt, es ist dann bidirektional? Also wenn ich dann eine Maßnahme einstelle, dass das dann auch quasi in das, ich sage jetzt mal, Hausmeistersystem geht fürs Facility-Management. Genau. Und andersrum, wenn da irgendwelche Maßnahmen stattfinden, sehe ich das dann auch für meinen Bereich dann,
dass
es dort
aktiviert. Und das gibt auch die schöne Übersicht, weil früher hatten wir ein System, da hat halt jeder seine eigenen Einträge gehabt, konnte aber auch nur seine Einträge sehen. Und heute haben wir halt ein System, in dem dann zum Beispiel auch die Tickets eines Bereichs zusammengefasst werden. Also es bietet halt auch wieder eine bessere Übersicht, wo stehen denn gerade die Tickets, die alle hier für den Bereich gemacht worden sind.
Okay, stark, ja. Aber das heißt, dann habt ihr schon eine ganz schöne Bandbreite auch da eingebunden, also quasi bis hin zu den Maschinendaten und solchen Drittsystemen. Wie weit geht es dann auch mit Produktionsdaten, also MES-ERP-Ebene? Wie habt ihr da auch Daten integriert oder ist das erstmal unabhängig?
Ja, aktuell ziehen wir Daten aus der PI-Ebene, also aus dem Historian. Also das, was quasi die Maschinen dann nochmal in den Historian liefern, die ziehen wir raus. Also so zum Beispiel Raumkonditionen oder jetzt quasi die Stückzahl, die auf der Anlage produziert wird. Ja, sowas können wir heute rausziehen. An dem Integration des Planungsteils arbeiten wir noch. Das hat aber noch ein paar, da müssen wir noch ein paar andere Prozessvereinfachungen quasi umsetzen vorher, weil wir da noch ein bisschen sehr unterschiedlich in den Bereichen unterwegs sind. Also gibt es etliche weitere Daten-Integrationsprojekte. Manche brauchen dann noch ein bisschen, bis wir die entsprechenden Grundsysteme hergestellt haben. Auf der Visualisierungsseite, also das, was wir dann wieder für das Tierboard dann am Ende nutzen, haben wir tatsächlich, ich glaube, inzwischen 80 verschiedene Datenquellen, die wir da importieren.
Ah, okay. Also das heißt, für das Board selber, das ist dann nochmal ein extra Thema, dann bindet ihr die Quellen direkt an und zieht die Daten dann nicht in die Plattform quasi.
Genau, die werden dann nicht direkt in die Plattform gezogen, sondern die beziehen wir dann aus externen Quellen, 80 Datenquellen. Was sich wie ein kleiner Data-Governance-Albtraum anhört, ist es in der Praxis auch. Aber wir haben uns halt entschieden, da erstmal pragmatisch vorzugehen und die Datenquellen stückweise zu strukturieren. Das heißt, wir haben halt, wie in vielen Firmen, die Elemente sind historisch gewachsen. Und es gibt halt irgendwo noch einen Plan, der wird in Excel erstellt. Und wir wollten aber den Leuten trotzdem anbieten, dass wir diese Dinge erstmal mit reinnehmen. Ja, wir haben mit denen bestimmte Vereinbarungen getroffen, wie solche Datenquellen angepasst werden und wer zu informieren ist, wenn sich da Überschriften etc. oder Speicherorte ändern. Aber natürlich ist das noch nicht so, wie es am Schluss sein soll. Und jetzt arbeiten wir uns halt
schon. Aber immerhin ist die Visualisierung dann schon mal einheitlich, auch wenn im Hintergrund dann vielleicht doch mal
auch ein Excel-Dokument. Im Hintergrund hängt, ja. Laufen noch große BIs und viele Daten werden da zusammengematcht und zusammengerechnet. Und es ist ein gewisser Betreuungsaufwand für uns natürlich, das auch immer lauffähig zu halten. Aber da.
Das läuft dann im Operation Excellence Team oder wo läuft der Aufwand dann?
Das wird in Zukunft im Digitalisierungsteam dann laufen. Okay. Also da haben wir ein bisschen auch eine organisatorische Umstrukturierung. Die übernehmen das dann, die werden noch solche Themen dann mitbetreuen. Da gibt es eine gewisse Roadmap dafür, was jetzt wann angebunden wird. Da müssen aber viele, also wir befinden uns halt in der gesamten digitalen Transformation natürlich auch.
Klar, natürlich, dass es da noch ein paar andere Aktivitäten rechts und links gibt, das glaube ich sofort. Ja, was aber schon spannend ist natürlich, wie bringt man diese Daten oder die Informationen vielmehr danach auch zusammen, ne? Also das eine hast du ja schon so ein bisschen beschrieben, dass ihr sagt, ihr könnt Auditergebnisse mit Maßnahmen entsprechend verbinden, das entsprechend vernetzen, also das, was ihr quasi eintragt im System. Wie weit könnt ihr dann auch gehen, das Ganze wieder auch mit KPIs zu verbinden, also aus euren Boards? Also weil ich stelle mir das so ein bisschen vor, eine Sache, was immer so der Traum ist, wenn man wirklich so eine Durchgängigkeit hat von Kennzahl zur Abweichung zur Maßnahme, kriegt ihr das hin mit eurem System?
Das kommt immer auf die Kennzahl an, würde ich sagen. Also wenn wir so klassische Kennzahlen angucken, wie was ist quasi der Anteil der Störungen zur Produktionszeit, das kriegen wir natürlich mit dem System hin. Das ist durchgängig relativ einfach möglich.
Dann wird eine Abweichung dann angelegt auf Basis dieser Kennzahl oder wie läuft das dann praktisch? Oder ist das?
Nee, in dem Fall, wir erfassen das kontinuierlich während dem Produktionsbetrieb. Haben wir quasi eine Betriebsdatenrückerfassung für diese Störungen. Diese Störungen werden auf die einzelne Anlage geschrieben. Wir können die dann zeitlich auch also einem Auftrag zuordnen oder einem Woche oder Monat. Das kommt ein bisschen drauf an, was man sehen will. Und können natürlich daraus auch Schwerpunkte ermitteln. Dadurch, dass wir da halt auch Kategorien drin haben und Auswahlselektionsfelder, können wir natürlich dann sagen, wie viel zum Beispiel an der Kartoniereranlage dann in der letzten Woche an Störungszeit angefallen ist. Also da kriegen wir relativ klare Kennzahlen raus und natürlich lässt sich das dann auch alles zusammenrechnen, um halt zur Gesamtstördauer dann zu kommen.
Genau, aber wie verbinde ich das jetzt nachher mit Maßnahmen, ist so ein bisschen die Idee. Also ich könnte da eine Brücke schlagen, sagen, hey, das Ganze ist jetzt eine Abweichung und die Maßnahme zahlt jetzt genau
darauf. Ja, wir haben ja da dokumentierte Störungen im System, an die wir dann auch wieder die entsprechenden Aufgaben hängen können.
Okay.
Ja, also wir können im Nachhinein auch immer wieder alle Sachen miteinander vernetzen. Also selbst wenn wir da 10 Störungen erfasst haben und die erstmal keinen direkten Zusammenhang haben, können wir die später als sogenannte verwandte Elemente kennzeichnen und können sagen, das hier ist im Prinzip ein Problemfall. Und dann finden wir die auch immer wieder zusammen auf. Aber dafür haben wir auch noch andere Möglichkeiten.
Stark. Das klingt nach einem riesen Daten- und Informationsfundus, den ihr da habt. Und das bringt mich so ein bisschen auch zum Abschluss und Ausblick auch unsere Episode. Das schreit ja auch danach, dass man das alles mal mit KI ganz toll analysieren und auswerten und nutzen kann. Seid ihr da schon irgendwie unterwegs?
Ja, da haben wir natürlich schon mal was vorbereitet. Ich meine, da hilft uns Eschbach jetzt auch ungemein. Die haben da einige Lösungen dazu auch entwickelt. Natürlich liegt das nahe. Wir haben schon relativ lange Elemente drin, wie zum Beispiel semantische Sprachsuche. Das heißt, man kann nach Karton suchen und findet auch den Begriff Packung. Also das haben wir frühzeitig schon eingebaut, um Leuten auch zu vereinfachen, halt entsprechende Dinge im System zu finden. Man kann grundsätzlich Filterfunktionen nutzen, man kann aber auch diese semantische Sprachsuche nutzen. Aktuell binden wir gerade jetzt auch künstliche Intelligenz ein. Das heißt, wir haben in dem System so 3.000, 4.000, 5.000 Einträge pro Monat, die aktuell da reingespielt werden. Wir haben wahrscheinlich nochmal ungefähr so viel, die jetzt auch aus Systemen dann automatisch in das System reingespielt werden.
Stark.
Und wir planen den Anschluss weiterer Datenquellen. Und heute ist das System schon in der Lage, dass wir dem auch eine Frage stellen können. Ich kann zum Beispiel fragen, welche Reinigungen wurden am Wochenende durchgeführt? Und dann kriege ich auch eine Übersicht der Reinigung. Die Herausforderung bei dem Ganzen war, in der Pharma dürfen wir nichts halluzinieren. Was klassische Systeme halt machen im KI-Bereich, ich meine, es ist deutlich besser geworden, ist, wir dürfen halt keine künstlichen Antworten generieren. Das heißt, da ist natürlich das Nutzerempfinden ist immer noch, das ist ein bisschen hakelig, aber das liegt halt daran, dass es immer eine klare Quelle geben muss. Und wenn ich dem System so eine Frage stelle, also was ist zum Beispiel am Wochenende passiert oder so, dann muss das System auch immer alle Quellen in diesem System auflisten. Das heißt, es gibt unter der Beantwortung der Frage, die natürlich eine schöne Zusammenfassung darstellt, gibt es immer auch jede einzelne Quelle, aus der das dann gezogen worden ist, sodass man es auch nachprüfen kann.
Ja, so super. Dann habt ihr die Vernetzung, von der du jetzt vorhin geredet hast, dann auch immer noch quasi, auch wenn ihr so eine ganz einfache Abfrage dann am Ende macht. Ja.
Wir merken natürlich, dass wir noch mehr Datenquellen brauchen. Also der nächste Schritt wäre dann im Prinzip auch noch weitergehende Daten der Maintenance mit einzubeziehen, das System oder auch zum Beispiel die ganzen Handbücher der Anlagen, dass wir das alles noch in den Datenbestand im Prinzip erfassen, damit man dem System auch im Prinzip dann eine Frage stellen kann. Und dann ist natürlich auch interessant, gibt es weitere Standorte, die sich dieses System aneignen, weil man auch da natürlich auch korrespondierendes Equipment hat, sodass man dann auch fragen kann, okay, ich habe ein Problem in der Tablettenpresse mit dem und dem Faktor, was sind gängige Lösungsvarianten? Und das System einem dann,
also das heißt,
unterstützt dabei.
Das heißt aber, dass der Fokus jetzt eher darauf liegt, dann wirklich zu sagen, die Daten, die Informationen, die eh da sind, einfacher zugänglich zu machen, dass man sie schneller findet, dass man sie schneller zusammengefasst bekommt. Da geht es aber noch nicht darum, jetzt nochmal ganz andere Arten der Analysen zu machen, also jetzt die Kausalitäten zu prüfen und Ähnliches dann entsprechend abzuleiten vielleicht. Da denkt ihr auch schon so weit.
Das wäre schön, aber es wäre sicherlich ein weiterer Schritt,
ja,
den wir dann noch machen müssen. Also das ist, natürlich denken wir auch über Dinge nach wie Trendminer und solche Sachen, also auch dann quasi mit Algorithmen Problemmuster zu untersuchen. Wir haben noch erste Pilotprojekte mit diversen Sachen am Laufen, aber es ist noch nicht durchgängig überall verfügbar. Sodass man also auch aus statistischen Modellen im Prinzip wahrscheinlich Ursachen ermitteln kann. Das ist natürlich bei verketteten Anlagen auch keine ganz einfache Aufgabe manchmal.
Ja, nicht einfach, aber wäre natürlich super, super hilfreich, wenn man das hinkriegen würde. Aber es ist ja auch schön, wenn ihr noch ein bisschen was auch in Zukunft zu tun
habt. Wir müssen ein bisschen was zu tun haben und es ist natürlich auch jetzt schon, sag ich mal, viel besser wie vorher. Wir haben auch so Elemente wie ein digitales A3 haben wir irgendwann integriert. Das wurde halt früher auch auf Brown Paper geschrieben, auf dem Shopfloor, geht super einfach. Das Problem ist immer, im besten Fall wird es abfotografiert und irgendwo gespeichert. Aber wie finde ich denn die Informationen wieder? Ja. Und heute hängen wir das halt alles zusammen. Und haben am Schluss dann halt, ach, hier gab es schon mal was mit dem und dem Problemfeld und das ist das Datengrid dazu und das wurde alles gemacht. Und am Ende ist es oft halt wirklich auch diese Informationen, das Menschliche und das Maschinelle zu kombinieren. Wir haben ganz oft dann auch Anmerkungen der Mitarbeiter, die wir natürlich in dem System dann drin haben, die uns dann weiterhelfen. Also dieses System hat, das ist uns eigentlich erst später bewusst geworden, eine ganz hohe Auswirkung auch auf unser Knowledge Management. Weil wir darin natürlich auch das Fachwissen vieler Leute speichern. Und zwar strukturiert speichern. Und bei manchen Sachen muss man bei uns hier den Achim fragen. So, der Achim ist ewig dabei und der Achim weiß, warum das so und so ist. Und natürlich wird uns Achim irgendwann verlassen. Und ich meine, das ist eine Challenge für alle Industrie, glaube ich. Wie sichern wir denn dieses technologische Fachwissen, das tief in den Leuten drinsteckt? Und dieses System ist wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, aber es hilft uns schon sehr stark dabei, diese Erkenntnisse, die Achim heute in ShiftConnector einträgt, die gehen ja nicht verloren. Mhm. Ja, die bleiben
uns. Wenn ich dann mit dem Chatbot darauf zugreife, dann
uns,
ist das auch so, wie wenn ich Achim fragen würde.
Die bleiben uns dann halt erhalten. Und es ist halt nicht nur Achim, der da Daten einträgt, sondern es sind halt auch viele, viele, viele andere Leute, sodass wir da schon so ein bisschen das kollektive Gedächtnis auch abbilden.
Stark. Klingt sehr attraktiv. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele zuhören und sagen, ach, ich wünschte, ich wäre schon so weit wie ihr und hätte schon ja diesen Reifegrad da einfach und diese Durchgängigkeit auch in der Digitalisierung des Shopfloors. Kannst du zum Abschluss vielleicht noch ein, zwei ganz einfache Praxistipps mitgeben, jetzt wirklich ja auf dem Weg hin zum Ziel? Ne? Also wenn sich Leute jetzt auf den Weg machen, was würdest du sagen, was sollte man auf jeden Fall berücksichtigen oder im Blick haben oder vielleicht auch ganz praktisch machen?
Ja. Ich würde auf jeden Fall immer sehr menschenzentriert digitalisieren. Was bedeutet ist, wir haben ganz von Anfang an die Teamleiter mit eingebunden. Wir haben den Teamleitern auch relativ früh am Anfang schon sehr viele Freiheiten gegeben. Das heißt, wir haben die auch als lokale Administratoren genommen. Das heißt, wir haben gesucht, wo in welchem Bereich gibt es denn Leute, die ein bisschen digitalaffin sind, die Lust haben, mit uns das System aufzubauen, die, sag mal, noch ein bisschen mehr im Detail stecken, was man genau braucht, die für uns natürlich auch dann später Change Agents darstellen. Also gerade, wenn wir das System auch einführen, weil es gibt in dem Bereich auch dann jemand, der dann begeistert ist. Und es hat halt nicht irgendeine Abteilung irgendwo entwickelt. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, man muss, glaube ich, pragmatisch sein. Wenn man versucht, die perfekte Lösung von Anfang an zu erzeugen, wird man vermutlich sehr lange in einem stillen Kämmerchen sitzen und am Schluss mit etwas rauskommen, was vielleicht gut ist, aber nicht so ganz den Nerv der Zeit, also der Leute auf dem Shopfloor trifft. Also da lieber iterativ arbeiten. Ansonsten Mut und Durchhaltevermögen sind bei solchen Projekten immer ein Thema, sollte man mitbringen und einfach auch mal machen. Also wir hatten am Anfang auch, wir haben ja nicht gestartet und hatten quasi den Auftrag, digitalisiert mal bitte unser Shopfloor-Management und ja, wir müssen da unbedingt hinkommen, sondern wir haben da auch lange für gekämpft. Also wir haben schon viel Überzeugungsarbeit auch geleistet. Ja, warum braucht man das denn überhaupt und was sind denn überhaupt die Benefits? Und da ist auch, steht der Tropfen hüllt den Stein, also da kommt man halt über die Zeit hin, dass halt auch jeder erkennt, was denn so der Gesamtbenefit des Systems ist und sowas muss auch ein Stück weit wachsen natürlich dann.
Ja, stark. Ihr habt da echt einiges geschafft, Jörg. Vielen Dank für diesen Einblick und ja, auch für die praktischen Tipps zum Abschluss.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.